Ja, so ist das manchmal mit den Liedern. Sie haben sehr gute Aussagen, aber so hundertprozentig stimmen sie nicht, denn wir sind Brüder und Schwestern. Das nur, um es klarzustellen, falls sich jemand jetzt auf einmal wundert. Ich habe also nicht vor, zu Jutta Bruder Schneider zu sagen oder sowas in der nächsten Zeit. Aber wir gehören zusammen und wir sind auf Augenhöhe, wir sind die gleiche Familie, das drückt dieses Lied ja sehr gut aus. Und dabei geht es mir auch heute, mir geht es nicht um das, was ich von gestern erwähnte. Ich habe also jetzt nicht einfach die Vorträge von Jörg Neb von der Landesverbandsratstagung in gekürzter Form heute mitgebracht, um sie euch zu erzählen, sondern mir geht es um Kirche ganz anders in dem Sinne, dass wir zusammengehören, dass Kirche anders strukturiert ist als viele Gebilde der Zeit, in der christliche Kirche entstanden ist und auch heute als viele Firmen. Kirche ist wirklich etwas anderes. Ich lese uns einige Worte aus dem 9. Kapitel des Markus-Evangeliums, ab Vers 33. Wir sehen es heute nicht hier vorne. Sollte jemand versehentlich seine Bibel dabei haben, kann er gerne reinschauen. Markus 9, ab Vers 33. Und sie, gemeint sind hier Jesus und seine Leute, kamen nach Kapernaum. Und als er im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die 12 und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Und er nahm ein Kind, stellte es mitten unter sie und herzte es und sprach zu ihnen: Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Die Jünger oder Schüler Jesu, die Menschen, die mit Jesus durch Israel zogen, hatten schon eine ganze Menge erlebt. Gerade auch nach dem, was Markus in diesem 9. Kapitel erzählt. Einige waren nach dem Markus-Evangelium kurz vorher mit Jesus auf einen Berg gestiegen. Das ist ja allein schon ein Erlebnis. Aber dort waren ihnen Elia und Mose, die alttestamentlichen großen Männer, erschienen. Gottes Stimme hatten sie gehört, der Jesus als seinen Sohn bezeichnete. Das war so toll, dass sie oben bleiben wollten. So wunderbar und dicht war die Atmosphäre, die sie dort erlebten. Jesus musste sie regelrecht drängen, wieder auf den Boden herabzusteigen. Danach erzählt Markus von der Heilung eines kranken Jungen. Er wies alle Merkmale der Epilepsie auf, durch Jesus wird er gesund. Dann verlassen Jesus und seine Leute die Gegend und ziehen durch die Landschaft Galiläa. Jesus wollte mit seinen Schülern alleine sein. Er erklärte ihnen, was nun mit ihm geschehen würde. Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen, sagt Jesus. Damit konnten die Jünger Jesu zuerst mal nicht so richtig was anfangen. Markus schreibt, sie verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Da stimmte vielleicht irgendwas in der Beziehung nicht so richtig. Warum sollte ein Schüler den Lehrer nicht fragen dürfen? Dafür ist er doch da. Haben sie nicht gemacht. Jesus wollte doch, dass seine Leute lernen. Nein, sie müssen da wohl etwas für sich klären. Vielleicht war es das, was Jesus wollte, dass sie miteinander ins Gespräch kamen. Das war ja auch mal nötig. So viel war da passiert. 3 von ihnen hatten ein wahrhaftes Gipfelerlebnis mit Jesus auf dem Berg. Auch wenn sie die meiste Zeit mit Jesus zusammen waren, das war doch noch etwas anders. So wunderbar. Da konnte man sein ganzes Leben lang von zehren. Manchmal höre ich das heraus, wenn Menschen von irgendeiner besonderen christlichen Veranstaltung erzählen, so wie ich es in der vorletzten Woche bei der Dynamissio-Konferenz in Berlin erleben durfte. Da ist man mal so richtig aus dem Alltag herausgenommen. Da singt man nicht mit 50 oder 60 Leuten, sondern gleich mit mehreren tausend. Da kann die Musik hier vor Ort noch so gut sein, aber wenn da mehrere tausend Stimmen sind, das ist anders. Das ist eben so. Ja, und dann kommt der Alltag. Dann ist man wieder mit denen zusammen, mit denen man immer zusammen ist. Blöderweise hat sich weder irgendein Problem verzogen, noch dieser komische andere Jünger, der da auch noch mit dabei ist. Als sie in Kapernaum eintreffen, da wo Petrus, einer der Schüler Jesu, ein Haus besitzt, fragt er sie, was habt ihr denn so auf dem Weg miteinander besprochen? Ohne ihn. Er ist scheinbar vorausgegangen oder was auch immer. Ihr erregtes Gespräch hat er aber wohl mitbekommen. Scheint vielleicht laut geworden zu sein. Und jetzt befragt er sie. Aber sie schweigen über den Inhalt des Gesprächs. Ist es ihnen peinlich? Vielleicht. Es dürfte der gleiche Grund sein, warum sie vorher nicht gefragt hatten. Wer ist hier der Größte? Sie rechneten damit, dass das Reich Gottes bald kommt. Und da war für viele wichtig, welche Rolle sie denn da spielen würden. Wer bin ich denn dann? Was habe ich denn dann für einen Posten? Am Toten Meer wurden im 20. Jahrhundert alte Schriften aus der Zeit vor Jesus gefunden. Serek Haeda heißt eine, die Gemeinderegel. Dabei wurde zum Beispiel erörtert und festgelegt, wer beim himmlischen Mahl wo sitzen würde. Jüdische Theologen zur Zeit Jesu stritten über solche Fragen. Das war ihnen wichtig. Sie meinten, es gäbe 7 Abteilungen der Seligen und stritten darüber, welche wohl die erste und die vornehmste sei. Jesus hatte wahrscheinlich mitbekommen, worüber seine Jünger da redeten. Deswegen holt er sie und setzt sich mit ihnen in diesem Haus hin. Er stand nicht vor den Schülern, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe begegnete er ihnen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht denken würde, so ein Gespräch hätte ich nicht nötig. Nie würde ich gerade nach solchen geistlichen Supererfahrungen über ein solches Thema reden. Wer wird denn hier der Größte sein? Wen schätzt Jesus am meisten? Wie kann man nur auf solche Gedanken kommen? Wer kriegt die meiste Ehre oder wer kriegt den Ehrenplatz? Ja, ich erlebe das schon mal andersrum. Kürzlich, das war auf der Fahrt nach Berlin zu dieser Dynamissio-Konferenz, da war ich bei unserer anderen Tochter. Eine ist heute hier, aber die jüngere Tochter, die wohnt woanders. Man kann es mit einem kleinen Umweg mit dem Weg nach Berlin gut verbinden und das versuche ich dann immer. Sie und unser Schwiegersohn haben 3 Kinder. Die jüngste ist gerade 1 Jahr und 3,5 Monate alt, aber die 2 anderen sind schon älter. Also 4 und 5 Jahre. Und dann ging es los. 3 und 5 Jahre. 3 und 5, ne? Ja. Okay, Heike weiß das besser. Dann ging es los. Ich will neben Opa sitzen. Ich auch. So selten wie der da ist, ist das dann scheinbar ein besonderer Platz. Die kennen mich ja noch gar nicht so gut. Wie wäre es mir gegangen, wenn die zweite gesagt hätte, ja, okay, sitz neben Opa, ich will eh nicht. Hat sie aber nicht. Unsere Tochter hatte dieses Problem auch relativ schnell gelöst, denn jeder Opa hat 2 Seiten. Aber was wäre, wenn Ida, die Kleinste, da auch noch mitdiskutiert hätte? Dann hätten wir ein echtes Problem gehabt, weil mit 3 Seiten, sie hätte sich höchstens vor mich oder hinter mich setzen können, aber das wäre schwierig gewesen an einem Tisch. Es kann ja nicht jeder neben dem Opa sitzen. Das geht einfach nicht. In ähnlicher Art und Weise kriegen wir das auch schon mal in den Evangelien erzählt, wo die Jünger sich dann drum stritten, wer denn da vorne neben Jesus sitzen darf. Immer ging es darum, wer kriegt hier die meiste Ehre. Darum ging es da ja nicht so sehr. Es kann nicht jeder der Größte sein. Geht nicht. Manchmal ist man dann einfach neidisch. Manchmal denkt man vielleicht auch, ja, die anderen sind halt besser als ich. Ich bin ja so schwach, so unfähig. Der darf aber näher bei Jesus sein. Und wer das oft genug denkt, der glaubt das dann auch irgendwann. Nein, Jesus erzählt ihnen jetzt nicht, dass er alle gleich lieb hat, dass alle bei ihm gleich wertvoll sind. Das stimmt auch. Aber er sagt ihnen, wie man der Größte wird. Er schickt sie quasi in den Wettkampf um den ersten Platz. Und der ist ganz anders, als sie sich das vorgestellt haben. Wenn jemand der Erste sein will, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. So steht es im Text. Der Letzte von allen, das heißt, da wird nochmal hervorgehoben, wirklich der Allerletzte. Du bist der Allerletzte und aller Diener. Der ist der Größte, sagt Jesus. Der Erste ist der, der der Allerletzte ist. Jesus spricht hier, wenn es mit Diener übersetzt wird, da gebraucht er das, oder wird im griechischen Text das Wort Diakonos gebraucht. Das ist eigentlich der Diener, der am Tisch bedient. Wer nicht dienen kann, meint Jesus, der kann auch nicht der Größte sein. Der kann nicht leiten. Nein, das ist nicht modern. Ein Chef, den muss man doch erkennen. Der kuscht nicht, der erteilt Befehle. Der ist gewohnt, dass andere ihm gehorchen. Und er hat es vor allen Dingen nicht nötig, sich auch noch die Hände schmutzig zu machen. Der hat es nicht nötig anzupacken, der hat ja seine Leute, denen er das Kommando erteilen kann. Ich weiß, im 21. Jahrhundert hat auch unter Führungskräften da schon lange ein Umdenken begonnen. Aber hier geht es ja um Jesu Leute, um Christen untereinander, um Gemeinde. Sehen wir, wie hier die Hierarchien im römischen Kaiserreich waren, dann können wir nur sagen, Jesus verlangt etwas, was genau umgekehrt ist als das, was Menschen in der Gesellschaft erlebten. Der Apostel Paulus, derjenige, dem wir vielleicht nicht die meisten Seiten, aber die meisten Bücher des Neuen Testamentes verdanken, der christlichen Glauben in Leben und Praxis für uns in seinen Briefen entfaltet, er sagt von sich: Ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße. Heute wissen wir, dieser Mann war und ist in seiner Auswirkung für die christlichen Kirchen ein ganz großer. Nicht, weil er ein großer sein wollte, sondern weil er sich seiner Schwäche bewusst war und begriffen hatte, dass er nichts ohne Gottes Hilfe erreichen konnte. Auf die Frage, ob man seine Anhänger lutherisch nennen sollte, antwortete Martin Luther einmal, ich habe es hier wahrscheinlich schon mal zitiert: Wie käme ich, armer, stinkender Madensack, dazu, dass man die Kinder Christi sollt mit meinem heillosen Namen nennen? Ich, armer, stinkender Madensack. Der Mann, der die Reformation herbeiführte. Durch diesen armen, stinkenden Madensack hat Gott die Welt verändert. Vor 500 Jahren, und in diesem Jahr feiern wir das. Es kommt nämlich nicht darauf an, wer wir sind, sondern was Gott aus uns machen kann. Und ob wir einen Blick haben für seine Perspektiven. Gottes Perspektive ist nach vorne gerichtet. Gemeinde geht weiter. Groß kann nur der werden, der das Wohl anderer vor Augen hat, der dient, der nicht seinen eigenen Ruhm und seine eigene Ehre als das große Ziel verfolgt, der nicht der Größte sein will, sondern der auf den Größten schaut und sich von ihm verändern lässt, der bereit ist, seine Ziele aufzugeben oder sie der Wirklichkeit, vor allem Gottes Wirken, anzupassen. Jetzt doch eine Geschichte aus dem, was ich gestern auf der Ratstagung hörte. Jürg Neeb, der die Referate hielt, erzählte von einer Studienreise nach England, die er mit mehreren Pastoren unternommen hatte. Manche kenne ich konnte leider selber nicht dabei sein. Sie haben dort mehrere ganz andere Gemeindeformen und Projekte, meistens baptistische, aber nicht nur, besucht. Wie leben die mitten in Großbritannien Gemeinde? Eines dieser Projekte war ein Barbershop. Das ist so eine Mischung aus Friseurladen und Café in einem Studentenviertel. ziemlich studentisch alles ausgerichtet und man hatte das Ziel, wir möchten hier etwas bauen, etwas machen, womit wir mit Studenten ins Gespräch über den christlichen Glauben kommen. Anderthalb Jahre haben sie diesen Barbershop gelebt und geführt. Kaum jemand kam. Nach anderthalb Jahren kamen die Mitarbeiter zum Gebet zusammen, um Gott zu fragen, ob und wie sie weitermachen sollten. Und dann klopften Menschen an ihre Tür. Es waren nur keine Studenten, nicht die erwartete Zielgruppe. Es waren Obdachlose. Die wurden für diese Gruppe zur Aufgabe. Den Barbershop haben sie weitergeführt, aber mit einem ganz anderen Publikum als dem ursprünglich angedachten. Nach vielen Jahren konnten sie vor kurzem den ersten in einem See taufen. Gemeinde entsteht dort. Ganz anders, als die Ideen und Ziele waren. Was wäre geschehen, wenn diese Christen, die inzwischen etliche Obdachlose in ihren Veranstaltungen haben, die wahrscheinlich ganz anders ablaufen als der herkömmliche britisch-baptistische Gottesdienst. Was wäre geschehen, wenn die gesagt haben, nee, wir wollen hier Studenten erreichen, nicht Obdachlose. Wir haben unsere Ziele und die leben wir jetzt und da kann kommen, wer will, davon lassen wir uns nicht abbringen. Nein, sie waren bereit, den Weg zu gehen, den Gott geebnet hatte. Sie dienten. Sie waren bereit, mit Menschen zu leben und zu arbeiten, die ganz anders waren als die, die sie sich einmal vorgestellt haben. Sie waren bereit, ihre Pläne über Bord zu schmeißen und einfach auf Gottes fahrenden Zug aufzuspringen und mit ihm dort weiterzumachen. Jesus stellt nun, nachdem er das mit der Größe deutlich gemacht hat, ein kleines Kind in die Mitte seiner Jünger. Das kam ja schon mal vor. Das Kind ist in Palästina zwar als Gabe Gottes geschätzt, aber nur unter dem Gesichtspunkt der Nachkommenschaft. Ich muss mir nur gerade mal meine Uhr hier ausziehen, weil die da oben, die geht so falsch. 9:55 ist es danach. Da säßt ihr sonst noch gar nicht hier. Wir kennen aus anderen Stellen Reaktionen der Jünger Jesu, wenn Kinder vor Jesus gebracht werden sollten. Fanden sie nicht immer gut. Jesus macht deutlich, groß kann nur der sein, der fähig ist, die Kleinsten aufzunehmen. Oder anders gesagt, wer auf andere herabschaut, der kann unter Jesu Leuten kein Großer sein. Dazu gehört die Bereitschaft, anderen zu dienen und die Fähigkeit, jeden Wert zu schätzen. Was will Jesus damit sagen? Was hat das zu tun mit dem, was er vorher gesagt hat? Ich denke, es heißt, fördert nicht diejenigen, die denken, wir brauchen ganz starke Leiter. Groß sein in der Gemeinde kann nur der, der ganz toll ist, der viel Wissen hat, der klüger ist als die anderen und der alles hervorragend organisieren kann, so der geborene Chef. So ein Firmenmanager wäre so das Beste. Fördert das nicht, sondern begreift, der Kleine wird gebraucht. Du wirst gebraucht. Gerade wenn du dich schwach oder unreif oder ungenügend fühlst, Gott kann auch dich gebrauchen. In der Gemeinde ist es anders. So wie es in der frühen christlichen Gemeinde oft so war, dass die Sklaven Leiter in der Gemeinde waren und ihre Herren waren es nicht. Gott hat von Anfang an in seiner Kirche die Dinge umgestülpt. Gott hat andere Sichtweisen als wir. Dient, statt groß werden zu wollen. Nun stellt ihr dieses Kind in seiner ganzen Kindlichkeit in ihre Mitte. Er macht deutlich, alle sind wertvoll, auch die Kleinsten. Ihr sollt nicht die Aufgaben an ein paar Große delegieren, die hoffentlich deswegen groß sind, weil sie dienen können. Wenn ein Gemeindeleiter bei der Tagung für Gemeindeleiter in unserem Landesverband kürzlich seine Rolle beschrieb, wie er sich fühlt in seiner Gemeinde. Nicht, wie er es richtig findet, als er sagte, ich bin hier das Mädchen für alles. Dann haben andere das, was sie tun sollten, einfach delegiert. Wir wählen einen und dann darf der es machen. Oder wie mal in einer anderen Gemeinde einer sagte, er war Diakon der Gemeinde. Bei uns in der Gemeinde heißt es, der Diakon, der macht das schon. Ja, also jetzt haben wir einen, der die Arbeit für uns tut. Wer so denkt, der hat nicht verstanden, dass jeder Christ die Aufgabe hat zu dienen. Deswegen stellt Jesus das Kind in ihre Mitte. Er macht deutlich, das sind nicht nur 2, 3 oder 4 oder 5, sondern der Kleinste darf auch. Wenn das nicht gelebt wird, dienen sich nämlich einige irgendwann zu Tode. Wenn einige wenige das machen, was eigentlich 50 oder 60 tun sollten, dann sind sie grundsätzlich überfordert. Gemeindeleitung sind nicht diejenigen, die alle Arbeit zu tun haben, die man ja an sie delegiert hat, sondern die berufen sind, gemeinsam mit allen in der Gemeinde, der Welt, dem Kreis und dem Ort zu dienen. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Nicht durch das Erteilen von Befehlen, sondern durch Vorbild soll geleitet werden. Natürlich hat niemand die Fähigkeit zur Allgegenwart, niemand außer Gott. Und niemand ist eine eierlegende Wollmilchsau und kann alles. Ich könnte zum Beispiel nie ein Vorbild für Musizierende sein. Zumindest nicht im Bereich der Musik, ganz bestimmt nicht, weil ich das nicht kann. Ich kann weder singen, noch spiele ich ein Instrument. Na ja, gut, CD-Player und Radio kriege ich noch hin, aber das gilt wahrscheinlich nicht als Instrument, vermute ich mal. Geht nicht. Aber Leitung in der Gemeinde ist nie ein Chef-untergebener Verhältnis, sondern wir sind, so wie Jesus mit seinen Jüngern da saß, auf Augenhöhe. Vorbilder ziehen andere an. Gemeinde ist eine gemeinsame Aufgabe. Gemeindeleitung ist nicht dazu da, alles alleine zu machen, sondern dir zu helfen, deine Aufgabe zu erkennen und sie auch zu leben. Ich bin so dankbar, dass wir in unserer Gemeinde eine dienende Gemeindeleitung haben, die nicht Zuschauer sind, die nicht beherrschen, die auch mal richtig anpacken, beim Tische stellen, beim Stühle rücken. Ich muss aufpassen, wenn ich die Tische rücken sage, dann ruft gleich einer, das ist was Okkultes, aber das meine ich nicht. Beim Weihnachtsbaum aufstellen, im Garten und so weiter, da sind auch immer Menschen aus der Gemeindeleitung dabei. Und sie haben noch so viel anderes zu tun, dass viele nicht mitkriegen. Denn vieles, was Leitung bedeutet, geschieht ja nicht im Gottesdienst oder im Garten, sondern an anderer Stelle. Und manchmal denke ich, vielleicht gäbe es noch ein paar mehr, die nicht nur gucken, wie die Gemeindeleitung dient, sondern die selber auch dienen. Und wir haben eine ganze Menge Menschen. Ich weiß, wie viele an wie vielen Stellen sichtbar und unsichtbar mitwirken. Ich will das gar nicht aufzählen, weil ich dann wieder was vergesse und hinterher gesagt bekomme, daran hast du jetzt nicht gedacht, das weiß ich. Aber ich ahne auch, dass es manche gibt, die sich freuen würden, wenn sie auch mal dürften. Weißt du was? Du darfst. Jesus hat das kleine Kind, das gar nicht so richtig wusste, was kann ich denn bis jetzt, ich weiß nicht, wie alt das Kind war, aber vielleicht war es sehr klein, in die Mitte gestellt. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ja, also wir haben ja so viele tolle Leute in der Gemeinde, die können so viele großartige Sachen, ich bin ja so unfähig, ich kann das alles nicht, das ist nicht wahr. Sprech doch mit jemandem darüber und garantiert gibt es auch einen Platz für dich. Denn Gott hat in der Gemeinde für jeden einen Platz. Nicht wahr, Lillian? Sie hat sich gerade geäußert, da dachte ich, da muss ich jetzt doch mal drauf eingehen. Vorbilder im Dienst für Jesus sind sie. Jesus zeigt, macht das nicht, dass ihr auf die Größten guckt. Fördert nicht ein Denken, das manche ausklammert. Und Jesus lebt das auch. Er hat dir und mir gedient. Er hat deinen und meinen ganzen Dreck auf sich genommen. Er hat so gedient, dass er sein Leben für dich und mich gab und für alle anderen Menschen. Wie kann ich denn, wenn ich ihm nachfolgen will, denken, dass es Leute gibt, mit denen ich mich nicht abgeben will? Jesus gibt sich mit ihnen ab. Er hat immer wieder gerade mit denen zusammengesessen, die keiner wollte. So wie diese Barbershop-Gemeinde in London lernen musste, sich mit den Obdachlosen abzugeben. Wer sich auf andere um Jesu Willen einlässt, wird sein Gipfelerlebnis haben. Gott wird dich mit Menschen beschenken, die du noch nie als Geschenk gesehen hast. Wer sich für Jesus und andere Menschen einsetzt, wird beschenkt werden. Denn das verändert. Das macht reich. Es lässt das Leben ganz bestimmt nicht immer einfacher sein. Aber es schenkt inneren Gewinn. Kirche ist anders. Ganz anders. Kirche, das sind Brüder und Schwestern. Um es mal ganz klar zu sagen. Ich weiß nicht, wie man in das Lied das reinkriegt. Vielleicht, wenn man das E rauslässt, Geschwister, passt es gerade rein, aber wir sind ja nicht in Bayern. Aber wir sind Brüder und Schwestern. Wir dienen einander. Wir wollen Gottes Ziele verwirklichen, weil sie wirklich gut sind. Jedenfalls wünsche ich mir, dass wir das wollen. Und ich wünsche mir, dass wir uns nicht über andere stellen, auch nicht untereinander, sondern lernen, einander auf Augenhöhe zu begegnen und zu begreifen, auch der Kleinste, gerade die oder der, die sagt, ich bin zu gar nichts zu gebrauchen, ist von Gott ganz besonders zu gebrauchen. Wie dieser komische arme Madensack Martin Luther und viele andere. Amen. Amen. Lasst uns einen Moment stille sein und ich möchte dann noch mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du uns lieb hast, dass du uns wertschätzt, dass du uns gebrauchen kannst, dass du uns einsetzen möchtest zum Bau deines Reiches auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich möchte dir danken, dass wir Schwestern und Brüder sein dürfen und uns einander ergänzen können, dass andere genau das können, was ich nicht kann, dass wir füreinander da sein dürfen, dass wir uns nicht übereinander erheben müssen, sondern wissen dürfen, wir ergänzen einander. Das ist doch viel besser. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, Herr, für die Wege, die du mit uns gehst. Danke, dass du es mit uns gut meinst. Amen.